Mein Ziel ist es, dass jeder in Deutschland reich werden kann. Und dann kann man sagen, ah ja, da geht's jetzt irgendwie, die wollen den Reichen helfen. Nee, ich will denjenigen helfen, die heute noch nicht reich sind.
Müssten wir nicht noch viel mehr Geld investieren oder den Menschen geben, um zum Beispiel Kinderarmut zu bekämpfen?
Die Frage ist, ob Geld dafür der entscheidende Faktor ist.
Und für Armutsbekämpfung?
Für Armutsbekämpfung ist das sicherlich ein Teil. Als Politikerin probiert man ja immer irgendwie ganz toll dazustehen. Deswegen ist es immer nicht so einfach, auch zu sagen, dass man irgendwo Probleme hatte. Aber ich glaube, das ist ja vielen vielleicht so geht.
Das vorläufige amtliche Ergebnis.
Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieg.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse. Denn absolute Mehrheiten gibt es heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast.
Und das klären wir auch diese Woche wieder hier im Podcast. Hallo, hier spricht Viktoria Reichelt und wir reden heute mit der FDP-Bundestagsabgeordneten Ria Schröder. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Frau Schröder, ich mache einmal einen kurzen, ganz, ganz kurzen Abriss, weil ich glaube, einige Stationen Ihres persönlichen und beruflichen Lebens werden wir vielleicht im Interview noch weiter thematisieren. Sie sind 1992 geboren, wenn ich richtig gerechnet habe, jetzt aktuell 32 Jahre alt und damit auch eher eine der Jüngeren hier im Podcast. Sie sind bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion und Sie sind Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Können Sie uns mal
genau,
ganz kurz
richtig, knapp
sagen, was ist denn Technikfolgenabschätzung?
Das werde ich ganz oft gefragt, weil das ja sowas ist, wo sich niemand so richtig was drunter vorstellen kann, auch von Schulklassen zum Beispiel. Da geht es darum, einzuschätzen, wie eben sich bestimmte Technologien, Neuheiten auswirken würden auf unser Leben. Zum Beispiel gab es da mal einen Bericht zu elektronischen Wahlen beispielsweise.
Okay.
Und da gibt es ein Büro, das TAP-Büro, Technikfolgenabschätzungsbüro, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und eigentlich Beratungsgrundlagen nicht nur für den Bildungs- und Forschungsausschuss, sondern eigentlich für alle Bereiche bereitstellen.
Einleuchtend. Ich habe mich natürlich auf dieses Interview vorbereitet und dann saß ich da so vor meinem Zettel und habe gedacht, was frage ich denn Frau Schröder als erstes? Und dann habe ich diesen Podcast nochmal so ein bisschen resümiert. Den gibt es ja jetzt schon so eine Weile. Wir haben hier ganz verschiedene Menschen von ganz verschiedenen Parteien. Wir achten natürlich auch auf eine gewisse Ausgeglichenheit. Und dann ist mir aufgefallen, Sie sind erst die zweite Frau der FDP, die hier ist.
Ja, dann wird es höchste Zeit, würde ich sagen.
Es wird höchste Zeit und gleichzeitig, wenn wir so scouten und gucken, wen wir einladen, dann gibt es irgendwie gar nicht so richtig viele ganz prominente Frauen in der FDP, die einem sofort auf den Zettel kommen. Ich bin mir sicher, Ihnen kommen andere auf den Zettel als mir. Wir gucken natürlich auch so ein bisschen nach Prominenz, nach genereller Bekanntheit.
Ja, das kann ich gut verstehen. Aber wir haben ja zum Beispiel auch eine Ministerin, die meines Wissens noch nicht eingeladen war. Ich glaube, Marie-Agnes war hier schon mal im Podcast.
Korrekt.
Die natürlich auch eine, würde ich sagen, der bekanntesten FDP-Politikerinnen ist. Aber wir haben noch mehr zu bieten und ich finde es auch super, wenn zum Beispiel in solchen Formaten die dann auch eine Bühne bekommen, weil sonst fallen einem die natürlich auch nicht ein.
Ich habe mal so ein bisschen geguckt, wie das in unserer Zielgruppe so ist mit der FDP. Wir sind ja ein Funkformat, wir richten uns also so grob an alle Menschen zwischen 20 und 30 und wir haben uns einfach mal die Ergebnisse der letzten EU-Wahl angeguckt, die war jetzt im Juni und wir haben festgestellt, die FDP hat eine wahnsinnig hohe Attraktivität unter jungen Männern, also bei den U25-Jährigen haben 9% Männer FDP gewählt. Und bei den Frauen waren das nur 4%. Da ist ja also schon ein Gap. Können Sie sich den erklären?
Das ist was sich bei allen Wahlen eigentlich durchzieht und ein Problem, also ich würde das als Problem sehen, dass wir nicht in gleichem Maße junge Frauen oder generell Frauen ansprechen wie Männer. Das haben wir auch begriffen in der Partei und da auch verschiedene Maßnahmen. Ich glaube zum Beispiel Identifikationsfiguren zu haben, Frauen, die man kennt, wo man denkt, so okay, die sind auch in der FDP, das ist total wichtig. In Hamburg schaffen wir das erstaunlicherweise irgendwie besser als andere, obwohl wir auch keine Quote haben oder so, aber wir haben eine Europaabgeordnete, eine Bundestagsabgeordnete, wir sind da auf allen Ebenen vertreten, wir haben eine Landesvorsitzende und dadurch merken wir auch, dass mehr Frauen sich auch für die FDP interessieren. Und ich glaube, vor allem kommt es ja auch darauf an, nimmt man die Themen, die Frauen auch wichtig sind, nimmt man die ernst? Gibt man dafür Lösungen? Beispielsweise ist jetzt so ein Thema, was vielleicht nicht so die großen Talkshows füllt. Aber wichtig ist insbesondere für Frauen das Thema Eizellspende, womit wir uns ja jetzt auch im Bundestag beschäftigen werden, wo es ja darum geht, kann man eigentlich Eizellen auch weitergeben an andere Frauen. Samenspenden sind erlaubt in Deutschland, Eizellspenden nicht. Und das Embryonenschutzgesetz, was das regelt, ist aus den 1990, also auch an vielen Stellen ein bisschen veraltet. Und auch so Gleichberechtigungsaspekte spielten da noch keine Rolle. Das nehmen wir ernst und wollen uns dem jetzt auch annehmen. Und ich glaube, über solche Themen, die vielleicht sonst nicht so eine krasse Strahlkraft haben, aber für gerade vielleicht auch für junge Frauen eine große Rolle spielen, da setzen wir uns ein. Und ich bin davon überzeugt, die FDP ist die beste Partei für Frauen, weil gerade das Thema Selbstbestimmung, glaube ich, da eine ganz große Rolle spielt.
Sie erzählen ja gerade, Sie haben auf jeden Fall das als Partei begriffen, dass da irgendwie eine Problematik ist. Ich würde noch mal gerne zu der Problemanalyse. Was glauben Sie denn selber, wie die FDP auf junge Menschen nach außen wirkt?
Naja, also ich merke das immer wieder, dass wir auch bei Veranstaltungen, da ist auch eine Reihe von jungen Männern, die sagen, Christian Lindner, das ist einfach so ein cooler Typ. Ich will sein wie er, ich will ihn wählen, so, und ich komme deswegen in die FDP.
Die gibt es schon, die Männer,
gibt es,
ne?
Klar. Und das ist auch, ich finde es auch cool, dass auch Christian Lindner als so Strahlfigur das schafft, so viele junge Menschen zu begeistern, auch für Politik. Das ist, finde ich, ein großer Verdienst. Mhm. Und gleichzeitig scheint er auf junge Frauen nicht die gleiche Wirkung zu haben. Und das zeigt wieder, ich glaube, Vorbilder sind unheimlich wichtig. Ich finde, unsere Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ist also für mich auf jeden Fall ein totales Vorbild. Und kommt aber natürlich Bildung und Forschung. Das ist jetzt nicht so das, was in den Abendnachrichten immer so behandelt wird. Aber was, wo ich ja mir einfach wünsche, dass vielleicht auch ja mehr Frauen sehen, dass es da mehr gibt in der FDP als Christian Lindner.
Jetzt sitzt ja hier eine junge Frau aus der FDP. Was hat sie denn damals zur FDP gebracht?
Mich hat das Thema Freiheit zur FDP gebracht. Das ist jetzt ein No-Brainer, könnte man sagen.
Ding.
Aber wirklich ein total blödes Thema war der Auslöser am Ende, weil ich ein Auslandssemester gemacht habe in Australien, wo es irgendwie krasse Regeln gab für so, was man abends so machen kann. Also konkret, man durfte nirgendwo rauchen und trinken, war in den Parks zum Beispiel verboten, und man musste immer so aufpassen, dass man nicht irgendwo zu nah an der Bushaltestelle steht mit seinem Bier, weil man sonst irgendwie ein Bußgeld riskiert hat. Und ich meine, gut, gerade im Auslandssemester, da trinkt man vielleicht mal das ein oder andere Bier mehr. So. Mhm. Also das ist jetzt nicht das beste Beispiel für Freiheitseinschränkung. Nichtsdestotrotz, mich hat das beschäftigt. Und dann kam ich wieder zurück nach Deutschland, und dann wurde irgendwie in der EU diskutiert, wir wollen so gute Regeln wie in Australien für Zigaretten und Alkohol. Und da habe ich gedacht, oh Gott, in welche Richtung entwickeln wir uns? Und das ist natürlich, ich habe auch heute noch mal ein anderes Verhältnis. Ich würde auch sagen, so Alkohol, Drogen sind nicht gut. Und trotzdem finde ich, dass erwachsene Menschen selber darüber entscheiden können müssen, auch wie sie sich in Rauschzustände begeben. So, das ist ein Teil, ein kleiner Teil, aber es ist ein Teil von Freiheit. Und mich hat das damals so geärgert, dass ich gesagt habe, nee, das will ich nicht zulassen. Ich werde jetzt Mitglied in der FDP. Genau, vielleicht.
Ja, aber ich glaube, das ist ein Beispiel, da können sich viele junge Menschen vielleicht mit identifizieren.
So.
Das ist, genau.
Und es ist eben nicht der Skatepark, den ja auch viele Politiker erzählen.
Der nicht gebaut werden durfte, ne? Es ist ja so, dass, ich glaube, das ist ja jetzt auch schon rausgekommen, Sie haben das auch selber aufgebracht, die FDP ist eine Partei, die ist mit ganz vielen Klischees überzogen, ne? Also die Darstellung ist oft sehr stereotypisch. Mhm. Was mussten Sie sich denn schon anhören dafür, dass Sie in der FDP sind? Vielleicht auf so WG-Partys, wo Sie dann rauchen und trinken durften, ganz egal, wo Sie standen. Und gesagt haben, ich bin jetzt bei der FDP, weil ich mir hier diese Freiheit erkämpfe.
Ja, mich ärgert das echt manchmal, weil Freiheit ja sowas ist, was auch gerade so in der Corona-Pandemie auch manchmal so ein Geschmäckle bekommen hat. Dass Leute irgendwie dachten, das wäre was, seine eigene Freiheit nutzen zu wollen, irgendwie was Asoziales oder so. Und Freiheit geht immer mit Verantwortung einher. Freiheit geht immer nur bis dahin, wo die Freiheit anderer anfängt. Und das ist, finde ich, so ein konstitutiver Gedanke für unser Zusammenleben und auch so wichtig, wenn man sich anschaut, wie viel Unfreiheit in der Welt herrscht, dass mich das auch ein bisschen bedrückt, dass die FDP da und Freiheit auch insgesamt an manchen Stellen so ein schlechtes Bild hat. Und es wird eben auch oft, ich sag mal, dieses Klischee davon, dass irgendwie in der FDP alle viel Geld hätten oder so, das begegnet einem oft.
Ja, der Vorwurf der Klientelpartei, ne? Sie würden für eine sehr, sehr kleine Gruppe Politik machen.
Ja, und das stimmt halt überhaupt nicht. Und wir haben natürlich ein bestimmtes Bild, aber ich würde sagen, mein Ziel ist es, dass jeder in Deutschland reich werden kann. Und dann kann man sagen, ah ja, da geht's jetzt irgendwie, die wollen den Reichen helfen. Nee, ich will denjenigen helfen, die heute noch nicht reich sind. Diejenigen, die was im Leben vorhaben und denen den Weg dahin ebnen, dass eben zum Beispiel nicht der soziale Hintergrund oder das Elternhaus oder die Religion darüber entscheidet, wo dein Platz in der Gesellschaft ist und dass jeder die Chance hat, aufzusteigen. Und dass man dafür natürlich auch was tun muss, aber dass wir als Politik die Aufgabe haben, die Rahmenbedingungen dafür zu stellen. Und das ist was, und was mir fehlt, ist so dieses Neiden darüber, dass jemand anderes was erreicht hat. Ich will, dass jeder was erreichen kann. Und das ist was, was offenbar bei manchen Leuten irgendwie Antipathien auslöst oder vielleicht auch manche denken, weiß ich nicht, das wäre was Obszönes, dass man was erreichen will im Leben, dass man sich vielleicht auch ein cooles Auto leisten können möchte oder was auch immer. Das bewerte ich gar nicht, sondern ich finde, das soll jeder selber entscheiden.
Ich glaube, über so deutsche Besonderheiten sprechen wir vielleicht auch im Laufe der Folge nochmal. Sie haben uns wie alle unsere Gäste ein Zitat mitgebracht, das sie politisch geprägt hat. Welches ist das?
Also in der Kurzfassung heißt es, you can be strong and you can be kind. Das ist was die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, die jetzt auch nicht mehr im Amt ist, damit hat sie ihre Amtszeit begonnen und auch beendet. Und das hat verschiedene Facetten, nämlich einerseits hat sie damit Politik beschrieben, dass es eben nicht was sein muss, wo Leute irgendwie nur darauf warten, jemand anderem was Schlechtes zu tun. Also dieses negative Bild von Politik, was manche haben, da geht's nur darum, irgendwie wer sich welchen Posten sichert und alle probieren, gegenseitig an ihren Stühlen zu sägen. Also das ist eine Frage auch von Leadership, also wie kann man auch führen? Man muss nicht der Lauteste sein, man muss nicht die anderen wegbeißen, sondern man kann ein freundlicher Mensch sein, man kann trotzdem stark sein. Und das ist was mir total geholfen hat, als ich so mich gefragt habe, was für eine Art von Politikerin kann und will ich eigentlich sein? Weil ich war nie irgendwie diejenige, die besonders laut war und alle irgendwie zusammengebrüllt hat und am Ende sind alle hinterhergelaufen. Sondern ich habe mir, keine Ahnung, mehr Gedanken gemacht oder war manchmal auch ein bisschen leisere Töne, ist einfach nicht mein Stil. Und das hat mich total ermutigt, dass auch Menschen, die einen anderen Stil haben, auch in der Politik gebraucht werden und auch führen können und dass sich das nicht ausschließt. Das hat mich total inspiriert.
Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein in die drei Maßnahmen, die Ria Schröder anstoßen würde, wenn sie mit der FDP in Deutschland die absolute Mehrheit hätte.
Bildung ist in Deutschland Ländersache. Und so ist auch der Weg zum Abitur ziemlich unterschiedlich. Das wird spätestens dann ein Problem, wenn man sich an einer Uni auf einen Studienplatz bewirbt. Was ist schon ein Abi in Berlin gegen ein Abi in Bayern? Das Bundesverfassungsgericht forderte bereits 2017 mehr Vergleichbarkeit im Abitur. Die Kultusministerien haben diese Entwicklung in den letzten Jahren vorangetrieben, was in vielen Bundesländern zu strengen Abiturbedingungen, weniger Leistungskursen, eingeschränkter Flexibilität und mehr Klausuren geführt hat.
Das war jetzt gerade also mal so ein bisschen die Analyse, was in Deutschland gerade los ist, was der Status quo ist. 2017 gab es dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das gesagt hat, das Abitur in Deutschland muss einheitlicher sein. Ich glaube, jeder kann sich noch an diese Gespräche erinnern, wo gesagt wird, wo hast du Abi gemacht? Ach, in Berlin oder in Niedersachsen. Ach so, ja, da kann man ja auch Kunst als Leistungskurs nehmen. Das ist ja was ganz anderes als in Bayern. Wie würden Sie dieses Problem jetzt angehen?
Ja, erstmal finde ich, ist es eine große Ungerechtigkeit, weil man eben sehr unterschiedliches leisten muss. Am Ende steht eine Abiturnote, die dann auch international oder auch wenn man sich für einen Studienplatz in Deutschland bewirbt, zählt. Und außerdem macht es für Familien, die auch während der Schulzeit irgendwie umziehen wollen, macht es das unheimlich schwierig für die Kinder, da einfach anzuknüpfen. Und wir haben sehr unterschiedliche Bildungssysteme insgesamt. Und die Abschlussprüfungen, Abitur, aber auch der mittlere Schulabschluss und der erste Schulabschluss, die sind einfach krass unterschiedlich. Und ich finde, das wird der Zeit nicht gerecht, das wird den Menschen nicht gerecht. Und insbesondere stört mich daran, dass wir es auch nicht schaffen, die Inhalte in den Schulen so zu definieren, dass wir wissen, was sollen eigentlich junge Menschen am Ende ihrer Schulzeit können, was sollen die gelernt haben, was für Persönlichkeiten wollen wir da haben, dass wir uns da nicht auf was Gemeinsames einigen können, zusammen mit der Bildungswissenschaft, um dann zu überlegen, wie können denn unterschiedliche Systeme von mir aus aussehen, um das zu erreichen. Und deswegen, glaube ich, wäre das für, aus meiner Sicht ein wichtiges Anliegen, das anzugehen. Ist natürlich der Föderalismus etwas, was das stark erschwert. Mhm. Aber es gibt ja auch in den letzten Jahren immer stärkere Bewegungen dahin, dass sich die Länder auch in der Kultusministerkonferenz stärker abstimmen und dass es auch gemeinsame Einigungen gibt, gemeinsame Programme gibt, die auch dazu beitragen, dass die Bildungsungerechtigkeit in Deutschland weniger wird.
Genau, gutes Stichwort, weil die Kultusministerkonferenz hat sich ja 2023 schon auf so gewisse Sachen geeinigt, die angegangen werden sollen. Ich habe gelesen von ein bisschen mehr Geisteswissenschaft, ein bisschen mehr naturwissenschaftliche Fächer. Ne? Es gab irgendwie auch die Regelung, dass es keine 4 Leistungskurse mehr geben soll. Das ist in einigen Ländern wohl so, es sollen nur noch 2 bis 3 sein. Und all diese Sachen sollen ab 2027 gelten. Also im Prinzip wird dieses Problem ja schon angegangen.
Das eine ist die Struktur. Das ist natürlich was, was an vielen Stellen, also ob ich jetzt 2 oder 3 oder 4 Leistungskurse habe, das macht es leichter oder schwerer. Auch welche Kurse muss ich überhaupt einbringen? Welche kann ich vielleicht auch unter den Tisch fallen lassen, wenn die Note da nicht so stimmt? Was muss ich vielleicht belegen, obwohl das ein harter Krampf ist, das bis zum Abi durchzustehen? Aber die Frage, die eben nicht beantwortet wurde, und das ist ein Phänomen, was ich in Deutschland an vielen Stellen erlebe. Wir hängen uns unheimlich gerne an so Strukturdebatten auf.
Wir lieben Regeln und Strukturen.
Wir lieben Strukturen. Also auch die Frage G8 oder G9. Da kann man sehr lange drüber diskutieren. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern viel entscheidender als die Frage, wie viele Leistungskurse hat jemand, ist doch, dass wir am Ende ein vergleichbares Bildungsniveau erreicht haben. Dass die Leute gut gebildet sind und dass eine 2,0 in Bayern genauso viel wert ist wie in Hamburg, damit diejenigen, die darauf hingearbeitet haben, nicht viel mehr oder weniger machen mussten.
Das heißt, Sie wollen weniger über die Regeln sprechen, sondern mehr über die Zieldefinition. Wo soll das eigentlich hingehen?
Ich glaube, dass wir darüber viel zu wenig sprechen. Mhm. Weil das eine ist sicherlich das, was muss man eigentlich irgendwie wissen. So, aber das ist eine, finde ich, in die Vergangenheit gerichteter Blick auf Bildung, dass es darum geht, irgendetwas zu wissen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der jeder fast alles Wissen der Welt irgendwie in der Hosentasche trägt. Mhm. Und gleichzeitig hat man ja manchmal das Gefühl, die Leute sind auch überfordert mit der Menge an Informationen, auch zu filtern, was sind eigentlich richtige und falsche Informationen, was sind Lügen, wie kann ich mich eigentlich zurechtfinden in diesem Konvolut von Wissen und was will ich eigentlich damit? Wo will ich eigentlich damit hin? Also ich finde, es hat was damit zu tun, Methoden, Kompetenzen zu erlernen, sich auch in der digitalen Welt zurechtzufinden. Medienkompetenz finde ich was einfach sträflich vernachlässigt wird, nach wie vor, und das, obwohl so viele Probleme damit einhergehen. Und auf der anderen Seite auch, dass die Frage von Persönlichkeitsentwicklung und dessen, wie kann ich eigentlich junge Menschen dabei unterstützen, dass sie am Ende ihrer Schulzeit, naja, so ungefähr wissen, wer bin ich, was kann ich, wo will ich hin im Leben. Das hat auch viel mit Berufsorientierung und solchen Stichworten zu tun. Aber ich glaube, es ist viel, viel mehr als das. Und es gibt, glaube ich, ganz andere Wege, wie man da hinkommen kann. Aber dafür muss man es erstmal als Ziel definieren und nicht nur, welche Literatur man irgendwie in der Oberstufe gelesen haben muss.
Ja. Genau. Sie haben Abitur in NRW gemacht.
Ja.
Nehmen Sie uns mal mit in Ihre Schulzeit. Wussten Sie denn am Ende Ihrer Schulzeit, wer Sie sind? Wie haben
Gar
Sie Ihre
nicht.
Schulzeit erlebt?
Ich wusste auch nicht, was ich machen möchte. Überhaupt nicht. Dass ich am Ende Jura studiert habe, war ein bisschen Zufall. Ich habe mich auch für Germanistik und Theaterwissenschaften beworben. So, und hatte dann die beiden Zusagen und habe mich dann irgendwie für Jura entschieden, weil ich dachte, da kann ich vielleicht irgendwie mehr machen mit, falls ich mich dann doch ganz anders entscheide. Also so sah es bei mir aus. Und das, obwohl ich sagen würde, dass meine Schule viel richtig gemacht hat. Also gerade was zum Beispiel auch so interdisziplinären Unterricht, fächerübergreifenden Unterricht angeht. Was ich toll fand, war, dass wir immer vor den Sommerferien so 4 Wochen Vertiefungsphase hatten, hieß das. Da konnte man sich mit Themen nochmal beschäftigen, für die man im Laufe des Schuljahres nicht genug Zeit hatte. Also erstmal ein völlig anderer Ansatz zu sagen, das kann ja sein, dass sich Schülerinnen und Schüler für irgendein Thema wirklich interessiert haben und denen wollen wir nochmal Zeit geben, das zu vertiefen. Und es gab aber eben auch die Möglichkeit, Praktika zu machen. Es gab die Möglichkeit, Rhetorikkurse zu machen. Aber wir waren zum Beispiel auch mal am Hirnforschungsinstitut in Bonn und haben da uns angeguckt, wie so ein MRT funktioniert. das sind ja alles so Dinge, die, das hat am Ende mit meiner Berufswahl nichts zu tun gehabt oder mit dem, wer ich bin, aber es hat mir eine Perspektive gegeben und mich inspiriert.
Das muss man sagen, Sie waren auf einer Privatschule, ne? Das heißt, es ist vielleicht auch nochmal, weil das klingt jetzt für sicher für einige so, ich war irgendwie in meiner Gesamtschule war ich nie am Hirnforschungsinstitut. Ist Ihnen der Unterschied zwischen der Förderung auf einer Privatschule und einer staatlichen, regulären Schule mal irgendwann bewusst geworden?
Also total. Ich war ja bis zur 10. Klasse, war ich auf einem ganz normalen Gymnasium und habe dann die Schule gewechselt, weil ich dort aufs Internat gegangen bin und weil das eine Schule war, die einen besonderen Förderzweig für Hochbegabung hatte. Das gab's an meinem Gymnasium nicht und ich hatte auch ein bisschen Probleme in der Schule. Mhm. Ich meine, als Politikerin probiert man ja immer irgendwie ganz toll dazustehen. Deswegen ist es immer nicht so einfach, auch zu sagen, dass man irgendwo Probleme hatte. Aber ich glaube, dass es ja vielen vielleicht so geht, dass sie an irgendeinem Punkt auch in der Schulzeit irgendwie gegen Wände laufen oder sich nicht gehört oder gesehen fühlen. Oder dann vielleicht diejenigen, die den Unterricht stören. Das sind ja meistens nicht einfach Leute, die gerne stören, sondern da passt irgendwas nicht. Und da kann man natürlich sagen, das sind irgendwie die Störenfriede, die muss man rausnehmen und die muss man irgendwie vor die Tür setzen oder in die Ecke stellen. Ich glaube, wir brauchen ein Schulsystem, was für alle Kinder die beste Lösung bietet. Und bei mir war es dann eben so, dass man gesagt hat, okay, hier an der Schule gibt's ein besseres Angebot, wo ich einfach besser gefördert werde. Und ich wünsche mir, dass das eben nicht was ist, was man nur an einer Privatschule bekommen kann. Das war, also stellt sich das Internat irgendwie so ein bisschen Schloss Einstein-mäßig vielleicht vor. So war es nicht. Da waren auch 1600 Schüler auf der Schule. Das war eine, wo auch viele aus der Region hingegangen sind. Aber es kann doch nicht sein, dass man dann, es gibt ja alternative Schulkonzepte, Montessori ja. Waldorfschulen etc., die auch wieder viel Zulauf haben. Auch christliche Schulen beispielsweise. Aber man bekommt natürlich auch oft so nochmal so ein Weltbild auch mit untergejubelt. Und ich bin dafür, dass die besten Schulen die öffentlichen Schulen sind und dass wir es schaffen, Schulen so auszustatten, in die Situation zu bringen, dass sie wirklich individuell auf jede Schülerin, auf jeden Schüler eingehen können und wir eben nicht mehr die Situation haben, dass da einfach Leute durchs Raster fallen.
Wenn Sie sagen, Sie sind gegen Wände gelaufen, können Sie sagen, gegen was für Wände sind Sie gelaufen? Also wo hat es bei Ihnen persönlich in diesem starren Schulsystem, was wir ja haben, was glaube ich auch viele Menschen kritisieren, da können sich sehr viele hinter vereinigen, was waren die Punkte, wo das bei Ihnen nicht gepasst hat?
Ich glaube, der entscheidendste Unterschied zwischen meiner Schule vorher und nach dem Wechsel war, dass ich das Gefühl hatte, dass ich dort Lehrkräfte hatte, die mich ernst nehmen und die mich sehen. Und das war auch nicht, es war nicht alles einfach, die probiert haben, mir so zu helfen, wie ich bin und nicht probiert haben, mich in so ein Schema zu quetschen, in das man irgendwie reinpassen muss, um in der Schule erfolgreich zu sein. Und ich will damit auch gar nicht den Lehrkräften irgendwie die Schuld geben. Ich glaube, wenn man da 25, 30 Kinder vor sich sitzen hat und probiert, jedem gerecht zu werden, das schafft man manchmal auch einfach nicht. Aber deswegen ist ja auch etwas, was wir mit dem Startchancenprogramm für die Schulen jetzt auf den Weg bringen, stärker multiprofessionelle Teams an die Schulen zu bringen.
Ja, und es ist ja auch oft eine Ressourcenfrage, ne? Also je größer die Klasse, desto weniger ist ja so Einzelförderung möglich. Als ich über diese Maßnahme nachgedacht habe, ich habe so über meine Schulzeit nachgedacht und habe so gedacht, ich glaube, ich habe irgendwie relativ easy in so ein Raster gepasst. Ich habe manchmal das Gefühl, ich wusste sehr genau, was man von mir erwartet. Und daraufhin habe ich dann gelernt oder auch nicht. Ich war so jemand, der nur Sprach-LKs hatte. Also musste eigentlich gar nicht so viel lernen, musste nur einen Text lesen im Abi und analysieren. Aber ich habe auch sehr früh begriffen, dass dieses System mich jetzt nicht ganzheitlich fördert, sondern ich einfach sehr genau weiß, was ich anbieten muss und was ich da ablegen muss. Und dann hat das für meine Rolle und für meine Persönlichkeit gepasst. Ich war jemand, der hatte da nie groß Probleme. Kann mich aber auch daran erinnern, dass das so war, weil ich immer easy durchgekommen bin in Klassen, die viel zu groß waren, mit Lehrkräften, die komplett überfordert waren. Und dann habe ich mich gefragt, ist das große Problem gerade das Abitur, was nicht vergleichbar ist, oder ist das Problem nicht vielmehr dieser krasse Fachkräftemangel, den wir haben?
Das Abitur ist ja auch nur, ich sag mal, ein Symptom, um über all diese Probleme vorher zu sprechen. Weil wir damit natürlich, wenn wir eine Zielmarke festlegen, auch dafür sorgen müssen, dass die erreicht werden kann. Und wir denken ja meistens aber andersrum. Wir gucken so, was kann man eigentlich lernen in der Schule und wie können wir es am Ende abprüfen. Und wir haben eine krasse Ressourcenfrage. Wir haben auch viel Investitionsstau an Schulen. Also damit fängt es ja schon an, dass es in die Turnhalle reinregnet oder die Toiletten aussehen, wie sie nicht aussehen sollen.
Da geht jetzt bei allen ein Bild im Kopf auf, wir waren ja alle in der Schule.
Exakt. Und ich meine, wir haben das ja in der Corona-Zeit gemerkt, wo es dann halt kein warmes Wasser in den Schulen gab und sich die Kinder da nicht ordentlich die Hände waschen konnten. Also damit fängt es schon an. Und dann geht es weiter natürlich mit den ganzen Fragen, wie ist eigentlich die digitale Ausstattung? Da haben wir natürlich mit dem Digitalpakt Schule auch einen wichtigen Beitrag zu geleistet, auch Bund und Länder gemeinsam, weil sie gemerkt haben, wir kommen da nicht weiter.
Aber auch da, wenn ich da einmal einhaken darf, ist ja oft das Problem gewesen, dass die Geräte dann da sind, aber es fehlt einfach an Personal an den Schulen, was mit diesem digitalen Gerät umgehen kann, ne, oder das vermitteln kann.
Genau, genau. Und das ist sozusagen die nächste Stufe. Wer sind dann eigentlich die Leute, die mit dieser vorhandenen Ausstattung und Infrastruktur umgehen? Und ich glaube, wir haben halt irgendwie an vielen Schulen doch noch die Situation, da steht irgendwie ein Lehrer vor einer Klasse mit 25 Kindern oder Jugendlichen. Und das ist, glaube ich, überhaupt nicht mehr zeitgemäß, weil sich auch die Schülerinnenschaft hat sich verändert. Also wir haben Thema Integration, Inklusion, wir haben Entwicklungsstörungen, wir haben Autismus, was viel häufiger auch heute überhaupt festgestellt wird. Und das ist eine große Herausforderung. Das kann eine Lehrkraft nicht alleine machen. Und deswegen braucht es mehr Kräfte in der Klasse. Ich glaube, wir müssen auch dahin kommen, dass es so normal ist, dass in einem Klassenraum nicht ein Erwachsener und eine Horde Kinder sind, sondern dass da eine Gruppe von Erwachsenen eng zusammenarbeitet. Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, dass wir auch für die Lehrkräfte als Unterstützung mehr Verwaltungspersonal haben. Also ich weiß noch, bei uns an der Schule gab es irgendwie eine Schulsekretärin, die hat eigentlich nur für den Rektor gearbeitet und auch wirklich so in diesem Gender-Verhältnis. Und die Lehrkräfte, die haben sich um alles selbst kümmern müssen. Und das ist ja teilweise auch viel Bürokratie, allein so eine Klassenfahrt. Oder wenn du mal einen Satz Bleistifte für die Klasse anschaffen möchtest, dann musst du da irgendwelche Formulare ausfüllen. Das würde ich erstens damit bekämpfen, dass jede Lehrkraft ein eigenes Budget bekommt. Das müssen ja nur ein paar hundert Euro im Jahr sein oder was, aber wo man auch mal einen Ausflug mitmachen kann. Und damit verbunden eben auch Freiheit und Unterstützung durch Verwaltungskräfte und, das ist der letzte Punkt, IT-Fachkräfte. Also wir können ja nicht erwarten, dass das Lehrkräfte irgendwie noch in ihrer Freizeit machen.
Ich habe zu dieser Maßnahme eigentlich noch eine ganz konkrete Frage, Thema Finanzierung. Aber ich würde sagen, wir gehen mal in die zweite Maßnahme. Es ist ja eine ähnlich, sag mal, verwandte Maßnahme, die so ein bisschen das gleiche Thema betrifft. Deswegen, wir hören mal rein.
Deutschland kämpft mit einem akuten Kita-Problem. Etwa 97.000 Vollzeitstellen, die fehlen, so die aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung aus 2024. Besonders betroffen sind Kitas mit vielen Kindern aus ärmeren Familien. Die leiden nicht nur unter Personalmangel, sondern haben auch Ausstattungsprobleme. Kinder in diesen Einrichtungen sind schon früh sozial benachteiligt. Mit dem zu Beginn 2023 verabschiedeten Kita-Qualitätsgesetz sollten diese Zustände entschärft werden. Das sah eine Unterstützung der Länder in Höhe von 4 Milliarden vor.
Ja, Kita-Qualitätsgesetz ist mal angetreten, um in allen Kitas deutschlandweit die gleichen Bedingungen zu schaffen. Da sieht es jetzt gerade so aus, als ob das nicht gelingt. Was machen wir in Ria Schröders FDP absoluter Mehrheit mit den Kindergärten in Deutschland?
Wir haben ja jetzt gerade das Startchancenprogramm für die Schulen gelauncht. Das startet jetzt und ich glaube, wir brauchen was Vergleichbares für die Kitas. Das eine ist, ihr seid ja auch eingestiegen mit dem Fachkräftemangel. Wenn wir uns mal anschauen, wie viele Eltern nicht so viel arbeiten, wie sie gerne würden, weil sie ständig das Kind irgendwie aus der Kita abholen müssen, weil dort Personalmangel ist, weil Leute wieder krank geworden sind. Es wurde mal ausgerechnet, dass wenn jede Mutter, die in Teilzeit arbeitet, das sind 2,5 Millionen Frauen in Deutschland, wenn die nur eine Stunde mehr arbeiten würde, dann hätten wir 70.000 Fachkräfte mehr. Das heißt, gute Kita-Betreuung und ich würde sagen nicht nur Betreuung, sondern auch frühkindliche Bildung, die sorgt ja dafür, dass wir auf der anderen Seite den Fachkräftemangel auch beheben, weil Eltern arbeiten gehen können. Da sind ja auch Kita-Erzieher und Erzieherinnen dabei, Lehrkräfte dabei, die dann eben auch ihren Job machen können, den sie auch gelernt haben. Also es ist auch für gesamtgesellschaftlich, für die Wirtschaftswende, über die wir als FDP ja auch gerne sprechen, ist es ganz entscheidend, dass wir gute Kita-Betreuung haben. Das ist das Erste.
Genau, vielleicht einmal als Kontext für unsere Hörerinnen und Hörer, denen jetzt das Staatschancengesetz erstmal nichts sagt, ne, zum Thema Schule. Das sind insgesamt 20 Milliarden Euro über 10 Jahre, die jetzt in Ausstattung, Räume, Infrastruktur, solche Dinge fließen. Und was Rea Schröder hier macht, ist quasi nochmal ein gleiches Programm für die frühkindliche Bildung zu fordern. Das ist ja ziemlich viel Geld. Und da frage ich mich jetzt, und ich glaube, um dieses Thema kommen wir gar nicht so richtig drum rum. Ich habe jetzt hier eine junge FDPlerin sitzen, die sagt, wir müssen investieren in dieses Land, wir müssen in junge Menschen investieren, wir müssen in die Kindergärten investieren, wir müssen in Schulen investieren. Mit welchem Geld machen wir das, wenn Ihr Parteichef Christian Lindner weiterhin auf der Schuldenbremse beharrt?
Also das ist ja nicht Christian Lindner, der darauf beharrt, sondern unser Grundgesetz. Da steht die Schuldenbremse ja drin und ich finde auch zu Recht, wir haben einen Bundeshaushalt von 478 Milliarden Euro für dieses Jahr gehabt. Fürs nächste laufen die Verhandlungen ja gerade. Und ich finde, da müssen ja wohl 10 Milliarden für die Kitas übrig sein. Also es ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil. Und es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Und das ist was, was wir im Haushalt einfach schon lange nicht mehr gemacht haben. Da ist immer nur obendrauf gesattelt worden. Viele alte Programme, da weiß kein Mensch mehr, wofür die irgendwann mal eingeführt worden sind und was die eigentlich bringen. Und da auch mal konsequent alte Zöpfe abzuschneiden, das wäre, glaube ich, höchste Zeit. Und etwas, was wir beim Startchancenprogramm jetzt auch neu machen, ist, dass wir die Maßnahmen evaluieren und auf ihre Wirksamkeit testen. Ich finde, das können wir eigentlich nicht nur im Bildungsbereich machen, sondern insgesamt bei allem, was der Bund und auch die Länder mit ihrem Geld machen.
Die Schuldenbremse ist natürlich im Grundgesetz verankert und trotzdem scheint es ja so, gerade in den letzten Wochen, Monaten, ne, wir haben hier ganz viele Menschen sitzen, die über die Schuldenbremse sprechen wollen. Das sind Linke, das sind Grüne, das sind SPDler, das sind mittlerweile auch verschiedene Ministerpräsidenten der Union, die sagen, wir müssen die Schuldenbremse, so wie sie ist, zumindest anpassen, weil sie den Investitionsstaus, die Sie auch angesprochen hatten, eigentlich im Weg steht. Wenn wir dieses Land in die Zukunft führen wollen, dann müssen wir investieren und das geht mit der Schuldenbremse in dieser Form nicht. Also man hat ja schon manchmal das Gefühl, dass Christian Lindner mittlerweile so ein bisschen alleine dasteht.
Aber ich frage mich manchmal, also was für ein Bild geben wir denn eigentlich ab? Also da sind Leute, die zahlen jeden Monat ihre Steuern und dann sagen wir ihnen, aber für Infrastruktur ist jetzt nichts mehr da. Wofür zahlt man denn überhaupt Steuern, wenn nicht für Bildung, für Infrastruktur, für innere und äußere Sicherheit? Das sind doch die Themen, die laufen müssen. Und alles andere, das kommt meines Erachtens danach. Und ich glaube, deswegen brauchen wir eine andere Prioritätensetzung. Und aus meiner Sicht steht Infrastruktur und Bildung da ganz oben. Und ich finde, das können die Menschen von uns erwarten, dass wir nicht dann irgendwie, wenn der Haushalt schon verteilt ist, also 477 Milliarden Euro, das ist mehr als 10-mal so viel, als die Ukraine zum Beispiel in ihrem Haushalt hat, dass wir dann anfangen, die Sachen noch bezahlen zu wollen, die ihnen wichtig sind. Das, finde ich, ist ein schräges Verständnis von dem, was wir eigentlich auch für eine Verantwortung tragen.
Das Verständnis, was Sie jetzt gerade, ne, so äußern, das ist ja schon ein Verständnis, mit dem stehen wir international mehr und mehr alleine da. Weil zum Beispiel die USA haben wahnsinnig, ne, also Joe Biden hat wahnsinnig investiert mit dem Inflation Reduction, jetzt habe ich es falsch gesagt, ne? Nee, Inflation Reduction Act.
Genau.
Also alle investieren. Ich habe schon auch das Gefühl, wenn man sich die internationale Presse zu dem Thema anguckt, dass Deutschland mit dieser Schuldenbremse so einen Sonderweg geht.
Das Problem ist, dass wir nicht genug investieren. Aber das ist nicht eine Folge der Schuldenbremse, sondern es ist eine Frage der Prioritätensetzung.
Wenn Sie jetzt sagen, Bildung, frühkindliche Bildung, Schulen, das ist für Sie in der Priorität ganz oben. So verstehe ich jetzt mal die drei Maßnahmen, die Sie mitgebracht haben. Wo würde das Geld denn dann bei Ihnen im Bundeshaushalt wegfallen?
Also wir müssen bei den Konsumausgaben weniger ausgeben, wenn wir mehr in Investitionen schieben wollen. Das ist, finde ich, total klar. Und da müssen wir schauen, da geht es ja nicht darum, dass man jetzt sagt, zum Beispiel Bürgergeld wird ja viel besprochen, muss man da jetzt irgendwie den Menschen weniger geben. Ich glaube, wir sollten doch den Anspruch haben und auch eben gerade, indem wir die Wirtschaft ankurbeln, wir haben einen Fachkräftemangel, wie kriegen wir denn die Leute in den Arbeitsmarkt? Das Ziel muss doch sein, dass Menschen auch so kurz wie möglich in einer sozialen Abhängigkeit vom Staat sind. Darum bemühen wir uns immer noch zu wenig. Und als mehr über die Frage, sollen da jetzt irgendwie 14 Euro mehr im Portemonnaie sein oder weniger, das finde ich, sind die falschen Fragen.
Okay, also das Bürgergeld wäre es in Ihrem Entwurf nicht vom Bundeshaushalt. Was wären denn Stellen, wo sich jetzt unsere Hörer und Hörerinnen vorstellen könnten, wenn Rea Schröder jetzt vor dem Bundeshaushalt sitzt, in der absoluten Mehrheit mit der FDP, Bildung kommt ganz nach oben, in Bildung wird investiert, in die frühkindliche Bildung, in die Schulbildung. Was fällt dafür weg? wenn die Schuldenbremse nicht fällt.
Also wenn weniger Menschen vom Bürgergeld abhängig sind, dann muss man dafür natürlich auch weniger Geld einstellen. Das wäre auf jeden Fall ein Anliegen, was ich habe. Ich glaube, wir müssen auch beim Staat selber ansetzen. Also wir haben inzwischen echt ein ziemlich aufgeblasenes System auch von Beamtinnen und Beamten. Wir müssen, ich finde beispielsweise, dass sowas wie der Kanzleramtsneubau irgendwie zur Unzeit kommt. Und ich glaube, dass wir das Thema war sozusagen in meiner Shortlist, dass wir auch eine echte digitale Verwaltung ja in Deutschland brauchen und dass wir dann auch ganz viele Ressourcen viel besser einsetzen können. Wir haben ja einen hohen Bedarf. Also wenn ich mir überlege, wie lange es dauert, so einen blöden BAföG-Antrag zu bearbeiten und den Leuten das Geld zu überweisen, dann sind da entweder zu wenig Stellen oder der Prozess ist zu wenig digital. Wir sollten, glaube ich, den Prozess digitalisieren und dann gucken, wo brauchen wir eigentlich die Leute. Aber wir haben da einen großen Aufwuchs von ja immer mehr Beamtinnen und Beamten in Deutschland. Und das ist was, wo wir meines Erachtens auch viel einsparen können.
Das ist ja so dieses bekannte Problem irgendwie, ne? Man denkt sich, ah, cool, ich mache mein Perso neu. Das ist eine digitale Leistung. Dann kommt aber raus, ich muss ein PDF ausdrucken, was dort wieder eingescannt wird. Ne? Wir alle kennen das.
Ja,
das
furchtbar.
Ist ja furchtbar. Das Problem ist da natürlich auch, dass die verschiedenen Systeme der Bürokratie in den verschiedenen Bundesländern oft nicht kompatibel sind. Da hat man jetzt zum Beispiel auch Probleme beim Umzug oder so. Ne? Ja. Ich habe letztens so eine Doku gesehen, wo jemand händisch den ganzen Tag damit beschäftigt war, die Steuernummern einzugeben von denen, die umgezogen sind. So, also das kann man sich alles nicht ausdenken.
Ja.
Und auch das ist ja interessant, weil es ein Thema berührt, was wir jetzt sowohl mit Thema 1 und Thema 2 berührt haben, nämlich den Föderalismus.
Mhm.
Ist es Zeit, den Föderalismus abzuschaffen?
Ich glaube, eine Abschaffung wäre der falsche Weg. Also zum einen auch, wir haben über das Grundgesetz gesprochen, auch der Föderalismus ist im Grundgesetz niedergelegt. Man kann ihn aber reformieren. Und das ist was, glaube ich, worüber wir uns unterhalten sollten. Und zwar habe ich da eine Vorstellung, dass wir den gesamten Staatsaufbau subsidiär aufbauen. Das ist ja eigentlich auch so ein Grundprinzip, was wir insbesondere auch im Verhältnis zur Europäischen Union immer wieder anwenden und uns fragen, auf welcher Ebene kann man was eigentlich am besten entscheiden? Und wenn man sich die Bildung zum Beispiel anschaut, dann hat man einerseits die Kommunen vor Ort, die in den meisten Ländern ja auch zum Beispiel für den Schulbau verantwortlich sind und die gucken, was wird eigentlich vor Ort gebraucht. Die sind auch nah dran an den Leuten. Die wissen auch zum Beispiel, wie viele Kinder wohnen hier und wie viele Familien. Was haben wir hier vielleicht gerade für ein Neubauprojekt gestartet, wo wir wissen, da kommen in den nächsten Jahren noch Familien hinzu. Dann haben wir die Länderebene. Die sind eigentlich relativ weit weg von den Leuten vor Ort. Und wir haben die Bundesebene, die auch weit weg ist von den Leuten vor Ort, aber zumindest sicherstellen kann, dass wir einen Rahmen haben, der für alle gelten kann, was ja auch eine Verpflichtung des Grundgesetzes ist, gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land. Und wenn man sich da fragt, auf welcher Ebene sollte eigentlich mehr entschieden werden, dann würde ich sagen, gar nicht unbedingt nur beim Bund, sondern auch mehr bei den Kommunen, bei den Schulen, eigenverantwortete Schulen, die selber Personal einstellen können, die selber über Geld entscheiden können, eigene Budgets haben und der Bund, der dafür sorgt, dass wir überall eine gleichbleibende Qualität haben und dass alle die gleichen Chancen haben.
Ja, ich glaube, genau das ist ein Thema. Und was mir dann auch noch aufgefallen ist, als ich so Ihre Maßnahmen nochmal angeguckt habe, ne, irgendwie dieses Abitur, Kita, jeder war da, also an die Kita kann man sich vielleicht nicht mehr so erinnern, aber da hat ja erstmal jeder einen Bezug zu und ich glaube, dahinter, dass sich das Bildungssystem in Deutschland irgendwie verändern muss, dass das starr ist, dass wir auch bei PISA nicht mehr gut abschneiden, so, da können sich auch super viele dahinter vereinen. Und ich habe aber das Gefühl, und ich glaube, das haben Sie auch eingangs gesagt, das alles soll einzahlen auf das große Ziel der Chancengleichheit. Dann habe ich mir so ein bisschen die Zahlen angeguckt und nochmal drüber nachgedacht, wo müssen wir eigentlich ansetzen für Chancengleichheit? Also dafür, ne, und das ist ja auch ein Grund, warum, wie Sie gesagt haben, in die FDP gegangen sind, dass eigentlich alle die gleichen Startchancen haben. Und ich habe gelesen, dass einige Experten schon sagen, wir überfrachten eigentlich die Schule mit Erwartungen. Es ist auch total entscheidend, wie es bei den Leuten zu Hause ist. Also wie stark Menschen in Bildung erfolgreich sind oder welche Abschlüsse sie machen, hängt ganz eng damit zusammen, welche Abschlüsse ihre Eltern haben. Ne? Und das hängt natürlich krass zusammen mit dem sozioökonomischen Umfeld, in dem man aufwächst. Wie viel Geld ist da? Wie viel Förderung ist da? Etc. Ich habe mich dann gefragt, müssten wir nicht noch viel mehr Geld investieren oder den Menschen geben, um zum Beispiel Kinderarmut zu bekämpfen?
Die Frage ist, ob Geld dafür der entscheidende Faktor ist.
Und für Armutsbekämpfung?
Für Armutsbekämpfung ist das sicherlich ein Teil, aber es geht ja mehr darum, auch wofür, also was mache ich dann damit? Und wir stellen fest, dass es eben ja nicht nur, das hat nicht nur was damit zu tun, wie viel Geld hat jemand zu Hause, sondern man spricht ja auch manchmal so von bildungsnah und bildungsfern. Und ich brauche nicht viel Geld haben, um mich mit meinem Kind abends hinzusetzen und ihm vorzulesen. Das ist keine Frage des Geldes, sondern es ist eine Frage, wie führe ich auch meine Kinder an Bildung ran oder setze ich die vielleicht irgendwie vor den Bildschirm und lasse die da stundenlang irgendwelche YouTube-Videos gucken. Und das ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern das hat auch was damit zu tun, welches Verhältnis haben Eltern insgesamt zu Bildung und wie wollen und können sie ihre Kinder dabei unterstützen. Und es gibt auch viele Kinder, die wachsen auf in Familien, da geht es gar nicht nur ums Geld, sondern da gibt es andere Probleme, Suchtprobleme, psychische Probleme der Eltern. Und das ist was, wo wir können natürlich sagen, wir wollen, dass die Eltern das alles besser machen. Aber da, wo wir auch, also wir wollen ja nicht in die Familien eingreifen. Wir wollen auch nicht irgendwie einen Elternführerschein oder irgendwas. Das wäre ja also total schräg. Aber wo wir einen Einfluss haben können, das ist in den Schulen. Und ich finde, da greift auch diese staatliche Aufgabe der Chancengerechtigkeit. Die greift in den Kitas, finde ich auch schon, und in den Schulen. Und da können wir unseren Beitrag dazu leisten, das, was im Elternhaus nicht geleistet werden kann, auszugleichen. Und diese Aufgabe nehmen wir aber noch zu wenig wahr, meines Erachtens. Und klar, Schulen haben heute eine andere Aufgabe als vor 10, 20, 30, 40 Jahren. Das ist so.
Ist mehr geworden auch, ne?
Auf alle Fälle.
Komplexer.
Das ist auch ein Grund, weshalb viele Lehrkräfte so stark am Limit sind. Die Frage ist nur, sagen wir, nö, das müssten aber eigentlich die Eltern machen? Oder begreifen wir einfach, dass Schule heute eine andere Aufgabe hat und nehmen diese Herausforderung an? Und statten Schulen anders aus, haben dann ein anderes Personalportfolio, damit diese vielseitigen Herausforderungen, mit denen Kinder auch heute in die Schule kommen, damit die da aufgefangen werden.
Das war jetzt mal so Punkt 1 und Punkt 2, der, würde ich sagen, dem kann man so an den Anfang eines Menschenlebens setzen, dem sie sich da gewidmet haben, Bildung und Kita. Und für ihre dritte Maßnahme, da gehen wir eher so ans Ende des Lebens. Ich möchte nicht sagen ans Ende des Lebens, an das letzte Drittel, sagen wir mal. Wir hören mal rein.
Die Generation Z ist so pessimistisch wie noch nie. Das geht aus der aktuellen Trendstudie Jugend in Deutschland 2024 hervor. Vor allem die finanzielle Absicherung beschäftigt die 14- bis 29-Jährigen. 48% der Befragten geben an, dass sie Angst vor Altersarmut haben. Und das nicht ganz unbegründet. Denn der demografische Wandel stellt unser aktuelles umlagefinanziertes Rentensystem vor großen Herausforderungen. Ende Mai hat sich das Bundeskabinett daher auf das Rentenpaket 2 geeinigt. Kern der neuen Reform, das Generationenkapital. Hierbei sollen bis 2035 schrittweise 200 Milliarden Euro als Aktien angelegt werden. Aber nicht alle sind damit zufrieden. Vor allem die Opposition wirft der Ampel vor, mit der Rente an der Börse zu zocken.
Leute, ich weiß, es ist ein leidiges Thema, die Rente. Ihr möchtet euch darüber keine Gedanken machen, aber wir müssen jetzt trotzdem drüber sprechen.
Müssen wir.
Wir müssen. Und genau, wir haben gerade schon gehört, was die Opposition sagt zum Generationenkapital, zum Rentenpaket 2. Und jetzt habe ich hier aber eine junge Frau der FDP, die ja auch ganz vehement und ganz laut dieses Rentenpaket 2 der Ampelkoalition kritisiert hat.
Also zum einen muss man ja sagen, erstmal, also junge Menschen müssen sich mit der Rente beschäftigen, sonst kümmern sich andere darum. Und wir haben eben gesprochen über den Bundeshaushalt. Wenn wir auf der einen Seite für Bildung und Forschung ungefähr etwas mehr als 20 Milliarden Euro zur Verfügung haben, dann fließen jedes Jahr über 100 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt in die Rente. Das heißt, es ist schon auch eine Frage der Ressourcenverteilung. Und wenn junge Menschen nicht auch einfordern, dass es eine generationengerechte Rente gibt, dann werden, so ist leider die Realität, dann wird sich die Rentenpolitik nur nach den Älteren richten. Die sind schon zahlenmäßig mehr, deswegen lohnt es sich für viele mehr und deswegen ist auch zu wenig passiert in der Vergangenheit, deswegen stehen wir gerade vor einem riesigen Problem.
Genau, das Problem vielleicht nochmal für alle, die nicht so tief in der Materie sind, Deutschland wird immer älter, das Rentensystem ist umlagefinanziert, das heißt, wenn ihr gerade arbeitet, zahlt ihr die Rente für die, die jetzt Rentner sind und ihr hofft darauf, dass das auch irgendwann mal junge Leute für euch machen. Das Problem ist bloß, es gibt ja viel mehr alte Leute und irgendwann gibt es dann viel zu wenig junge Leute, die für immer mehr alte Leute Rente zahlen müssen. So.
Ja, und das ist auch heute schon so. Also als das umlagefinanzierte Rentensystem eingeführt wurde, da gab es ja ungefähr 6 Beitragszahler auf einen Rentenempfänger. Mhm. Heute ist das Verhältnis ungefähr 2:1 und es wird immer schlechter. Und das hat ja mit einer sehr positiven Entwicklung zu tun, nämlich Menschen werden älter. Das ist ja erstmal eine sehr gute Nachricht, aber wir haben das Rentensystem eben nicht daran angepasst und Menschen sind heute auch mit 60 Jahren viel gesünder, als das noch vor 50 Jahren der Fall war. Und auch diese Entwicklung haben wir nicht berücksichtigt. Das heißt, wir stehen wirklich dadurch, dass die Babyboomer jetzt Stück für Stück in Rente gehen, stehen wir wirklich davor, dass dieses umlagefinanzierte Rentensystem kollabiert und dem müssen wir endlich was entgegensetzen.
Und dafür hat Ria Schröder mit der absoluten Mehrheit, mit der FDP, jetzt die ultimative Lösung und es ist die
Aktienrente.
Yay, ja. Das haben auch Konstantin Kuhle und Johannes Vogel natürlich ja schon mitgebracht.
Vielleicht ist es einfach auch ein sehr gutes Konzept.
Das beste Konzept, muss man sagen. Für die FDP. Vielleicht einmal ganz kurz und knapp zusammengefasst für unsere Hörer und Hörerinnen, wie funktioniert die Aktienrente?
Die Aktienrente funktioniert so, dass man ein kapitalgedecktes System hat. Das heißt, es wird heute für dich etwas eingezahlt von dem, was du verdienst. Und am Ende das wird an den Aktienmärkten angelegt. Und am Ende deines Lebens kannst du dann im Prinzip davon deine Rente beziehen. Mal so sehr vereinfacht dargestellt. Das ist auch nichts, was wir uns jetzt irgendwie komplett neu ausgedacht haben, sondern andere Länder machen das schon so. Schweden beispielsweise, darauf wird ja immer auch rekurriert. Und das hat auch den Effekt, und ich glaube, da sind gerade junge Menschen eigentlich gute Ansprechpartner, weil es da viele gibt, die sich viel stärker auch als ihre Elterngeneration mit Aktien beispielsweise auseinandersetzen und viele eigentlich wissen, wenn ich da gerade eben nicht, wenn ich jetzt mir in einem halben Jahr neue Turnschuhe kaufen möchte, sondern wenn ich über einen langen Zeitraum Geld anlege, dann haben wir eigentlich zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte einen Moment, wo das Geld nicht wesentlich mehr geworden ist. Und warum sollte man diesen Effekt nicht nutzen, gerade dann, wenn es um die Rente geht?
Genau, Sie haben es schon angesprochen, das ist ein durchaus erprobtes System aus zum Beispiel Schweden. In die neue Rentenreform, die Ampel beschlossen hat, das Rentenpaket 2, da hat es die groß angedachte Aktienrente der FDP quasi nur noch ganz, ganz klein reingeschafft, ne, in das sogenannte Generationenkapital. Mhm. Da ist die Kritik, und die kam auch durchaus von Ihnen, also die Kritik ist, dass dieses Generationenkapital eigentlich viel zu klein ist, ne, für die Idee, die das ursprünglich hatte. Also ich glaube, da kommen dann irgendwann mal 10 Milliarden raus und das ist aber irgendwie viel zu wenig, um die Lücke zu decken, die so eine kapitalgedeckte Anlage eigentlich decken könnte. Jetzt ist die Frage, warum? Ich kann mich nämlich an einen Dreh erinnern mit Gregor Gysi im Bundestag, mit dem das auch Thema war. Das ist schon total lange her. Auf jeden Fall war die Aktienrente ein Thema. Und er lächelte dann auch nur so ganz müde und sagte, ach ja, das ist Zockerei an der Börse. Und da habe ich auch aufgehorcht und dachte, naja, also da gibt es ja durchaus Abstufungen, ob ich jetzt ein NFT kaufe oder irgendwie eine Einzelaktie oder dieses System mir angucke, was die FDP da aufgestellt hat oder was in Schweden so ist. Meine Frage, warum sind die Deutschen so anlagefaul? Warum haben die Deutschen so Angst vor der Börse? Wie erklären Sie sich das?
Da müsste man jetzt wahrscheinlich eher so meine Eltern fragen. Aber ich glaube, es gibt schon so Momente in der deutschen Geschichte, so mit den Telekom-Aktien oder so, wo Leute aufgrund von einer wirtschaftlichen Entwicklung Geld verloren haben und dann gesagt haben, die Aktien, das ist so spekulativ, da investiere ich lieber nicht rein. Und das stimmt natürlich auch, wenn man in eine Aktie investiert, dann ist man natürlich total davon abhängig, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung von dem Unternehmen. Deswegen geht es ja auch nicht darum, dass man jetzt von einem Unternehmen irgendwie eine Aktie kauft, sondern dass man natürlich breit streut, diversifiziert. Im Prinzip setzt man auf die Weltwirtschaft und deren Entwicklung. Und jetzt kann man natürlich sagen, die Weltwirtschaft, im Moment sieht es da auch gerade gar nicht so gut aus. Aber wenn man sich anschaut, wie das über die letzten Jahrzehnte hat sich die Weltwirtschaft am Ende immer positiv entwickelt. Und wenn sie das nicht mehr täte, dann hätten wir ganz andere Sorgen. Und dann wäre auch ein umlagefinanziertes System auch nicht erfolgreich.
Dann würde sehr viel nicht mehr funktionieren.
Dann würde sehr viel nicht mehr funktionieren. Und deswegen ist es, glaube ich, muss man vielen Leuten vielleicht auch erstmal die Angst davor nehmen, dass man, wenn man auf ein Unternehmen nur setzt, klar, dann kann alles Mögliche passieren, aber dass diese breite Streuung und der lange Anlagezeitraum auch dazu führt, dass man eine sehr hohe Sicherheit im Verhältnis hat und dass man deswegen auch keine Angst haben muss, dass da dann schnell irgendwie was weg ist.
Hm.
Und ich finde das sehr schade. Das hängt ja auch mit der ökonomischen Bildung in Deutschland zusammen, die an vielen Stellen einfach sehr niedrig ist, weil es auch in der Schule häufig sehr wenig vorkommt. Und dann lernt man sowas vielleicht von den Eltern, aber viele eben auch nicht. Dass man ja eben gar nicht so genau weiß, wie funktioniert das eigentlich und dem deswegen auch nicht so sehr vertraut. Und dann haben wir ja andererseits Leute, also Linke wie Gysi, die auch gleichzeitig sagen, ja, die Aktien, die machen die Reichen immer reicher. Das kann natürlich, also da erkenne ich einen gewissen Widerspruch. Entweder macht es die Reichen reicher oder es ist Zockerei. Beides ist nicht möglich. Und ich finde daran, dass alle immer reicher werden, da finde ich, da sollten wir doch mehr Menschen dran teilhaben lassen.
Vielleicht nochmal ein Fakt, damit ihr wisst, dass das, was ich gerade gesagt habe, zu den Deutschen nicht nur so ein Bauchgefühl ist. Es ist fast so, es ist wirklich so, dass fast nirgendwo in der westlichen Welt Aktien dermaßen verschmäht werden wie in Deutschland. Dort hat sich die OECD mal angeguckt, wie viel die Haushalte investieren von ihrem finanziellen Vermögen. Und ganz tief liegt Deutschland mit einem Anteil von 12%. Die Schweiz liegt mit 13% so ein bisschen drüber, aber es ist wirklich also ein urdeutsches Problem. Und ich glaube, was Sie gerade ansprechen, ist ein total interessantes Thema, nämlich eine fehlende ökonomische Bildung. Wenn ich so durch meine Social Feeds scrolle, dann sehe ich zum Beispiel sehr viel Angebote für finanzielle Bildung. Da muss man natürlich auch nochmal evaluieren, wie viel oder wer ist wie vertrauenswürdig. Ne? Sind das so Crypto-Bros? Geht es darum, mit Crypto schnell reich zu werden? Würde ich jetzt keinem empfehlen. Aber es gibt ja durchaus auch gute, differenzierte Angebote. Gerade auch für Frauen, ja, wenn es darum geht, sich mit der Altersvorsorge auseinanderzusetzen, weil das ist auch ein frauenspezifisches Thema. Die rutschen nämlich statistisch viel eher in die Altersarmut. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann kann ich mich an keine einzige Stunde erinnern, in der Kapitalmärkte, Anlage etc. irgendwie behandelt wurde. Die Frage, die ich mir trotzdem stelle, ist, warum werden Frauen in Deutschland, die sich mit finanzieller Bildung auseinandersetzen, und da fällt mir zum Beispiel immer ein, Diana zu Löwen, als irgendwie Influencerin, die da mal irgendwann den Weg hingenommen hat, ETFs thematisiert, gerade auch immer in einem weiblichen Kontext, warum werden die in Deutschland so verschmäht? Können Sie sich das erklären?
Also genau, ich glaube, einerseits gibt es schon so eine Aversion irgendwie gegen all das, auch wenn man fordert, dass in der Schule man darüber was lernen soll, dann gibt es ganz viele, die sagen, ach, die Kinder sollen doch nicht irgendwie negativ beeinflusst werden oder die FDP, die will wieder irgendwie da was mit Wirtschaft machen. Ich glaube, es ist ja ganz zentral, dass man, also wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und so viele Menschen haben so wenig Wissen darüber, wie so eine Volkswirtschaft eigentlich funktioniert. Und das führt ja auch dazu, dass etwas mit ihnen passiert, wenn jetzt zum Beispiel die Inflation steigt, dass sie gar nicht so richtig wissen, was kann ich jetzt eigentlich tun und eben nicht Subjekt sind, sondern zum Objekt werden und irgendwie darunter leiden oder das irgendwie verarbeiten müssen. Und ich glaube, deswegen ist es gerade für Frauen auch so ein wichtiges Thema. Altersarmut ist ja auch deshalb weiblich, weil Frauen oft durch Erziehungszeiten nicht die gleichen Rentenansprüche erworben haben in der Vergangenheit und auch finanziell einfach zurückgesteckt haben, in der Karriereleiter nicht weiter aufgestiegen sind. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass darauf auch aufmerksam gemacht wird und dass sich Frauen dafür auch absichern. Man kann das ja auch mit seinem Ehepartner, selbst dann, wenn man zu Hause sich um die Kinder kümmern möchte für ein paar Jahre, kann man das ja regeln, dass man dadurch nicht die gleichen finanziellen Nachteile erleidet und dass es aber überhaupt in Partnerschaften auch ein Thema ist, über das man spricht. Und ich glaube, wenn dann, ja, ich sag mal, Frauen im Netz haben, glaube ich, zahlreiche Probleme.
Haben eine schwerere Zeit vielleicht, ja.
Ich meine, das ist was, glaube ich, jede Frau, die irgendwie so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und in den sozialen Netzwerken auch unterwegs ist, auch selbst und das nicht nur irgendwie machen lässt, die das erlebt. Aber ich will das auch nicht als etwas Gegebenes einfach akzeptieren, sondern da geht's ja auch darum, weibliche Stimmen eben auch zum Verstummen zu bringen. Und das, ich weiß nicht, am Ende geht es da an vielen Stellen, ich will das gar nicht so hoch aufhängen, aber ich merke das an vielen Stellen, dass es da auch um Machtfragen geht. Und wenn Frauen mehr Macht über ihr eigenes Leben haben, wenn die über ihr eigenes Budget bestimmen können, wenn die nicht abhängig sind von ihrem Mann, wie ihr Karriereweg aussieht, dann sind sie freier und Männer verlieren vielleicht an Bedeutung. Ich finde nicht, aber das ist ja was, wovor manche auch Angst haben, dass ihre Bedeutung dadurch schwindet. Und in den sozialen Netzwerken gibt es ja jetzt auch immer wieder, ich glaube, das ist vor allem im angloamerikanischen Raum viel, so eine Rückbesinnung irgendwie auch auf traditionelle Rollenbilder. Und das ist ja oft so, dass wenn man an Macht kratzt, dass es dann auch so eine Rückwärtsbewegung gibt, so eine Gegenbewegung. Aber ich finde, wir sollten uns nicht aufhalten lassen, auf dem Weg uns auch finanziell unabhängig zu machen und zu befreien und unsere eigenen Entscheidungen für unser eigenes Leben zu treffen. Und das ist natürlich auch manchmal ein bisschen anstrengend. Man muss sich mit Themen beschäftigen, die gerade Frauen und Mädchen nicht so in die Wiege gelegt bekommen. Nicht wie vielleicht der Sohn, wo der Papa sagt, komm, ich zeig dir hier mal, wie ich meine Steuererklärung mache. Das machst du auch irgendwann mal, mein Sohn. Sondern wir müssen uns das schon selber erarbeiten. Und ich fand das am Anfang auch echt schwierig und hart kompliziert. Und ich lerne da auch nach wie vor immer noch viel dabei. Aber ich finde es total gut, wenn sich immer mehr Frauen auf den Weg machen und ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen. Mhm.
Das war jetzt einmal ein kurzer, wilder, ja gar nicht so kurz, aber ein bunter Ritt durch die verschiedenen Themen, die Sie mit in die absolute Mehrheit bringen würden, wo Sie sagen, das sind die Punkte, die müssen wir angehen, um Deutschland irgendwie weiterzubringen. Also ein vereinheitlichtes Abitur, eine bessere frühkindliche Bildung und eine Aktienrente, die eventuell das Rentenproblem in Deutschland löst. Ich habe mir diese drei Maßnahmen angeguckt und dann habe ich gedacht, ich habe natürlich auch schon mal ein Interview mit Ihnen gelesen, ich habe auch schon mal mit Ihnen gesprochen, wenn die Ria Schröder jetzt zum Beispiel bei den Grünen wäre, das würde mich auch nicht so richtig überraschen, weil Sie sind für mich so eine klassisch sozialliberale Frau. Im Sinne von, Sie heben sich schon ab für mich, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, von einem Kubicki, von einem Christian Lindner, auch jetzt mit der Themensetzung und so. Haben Sie mal überlegt, als junge Frau, die irgendwie politisiert ist, vielleicht auch in eine andere Partei zu gehen? Also, oder war das für Sie immer total klar, dass es zur FDP geht?
Also ich muss gestehen, dass ich mit 16 ungefähr bin ich in Bonn mal zu einem Stammtisch der Jusos gegangen. Mhm. Aber da bin ich vorwärts rein und rückwärts wieder raus, weil ich es ganz furchtbar fand.
Haben die Revolution ausgerufen?
Nee, aber die haben mich zum Beispiel darauf reduziert, dass ich eine Frau bin. Die haben gesagt so, toll, wir brauchen Frauen. Toll, dass du da bist. Frau, komm hier aufs Foto, in die Mitte. So, und das, ich fand das noch furchtbarer, als ich es heute, glaube ich, finden würde, weil ich auch manchmal sehe, dass, also ich wünsche mir auch mehr Frauen in der FDP, aber nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil Frauen auch mehr Perspektiven mit einbringen, die uns auch manchmal fehlen. Und ich meine, wir koalieren ja jetzt schon ein, zwei Jährchen mit Grünen und SPD. Und ich muss sagen, also mit jedem Tag bin ich mir sicherer, dass ich in der richtigen Partei bin. Es gibt natürlich Themen, die sind, da haben wir größere Übereinstimmung. Das gilt auch für den Bildungsbereich. Also auf die Stärkung des Aufstiegsversprechens, das ist was, wo ich jetzt auch die Kolleginnen von Grünen und SPD schon auch für begeistern kann.
Das könnte man, ne, das hat man auch gut in diesen Fortschrittskoalitionsvertrag schreiben können. Also das war ja schon wie so ein, da hat man so gedacht, jetzt geht's voran, das ist irgendwie progressiv.
War jetzt nicht der größte Streitpunkt. Und das gilt auch für die Gesellschaftspolitik, die mir auch persönlich einfach sehr wichtig ist. Aber mir ist auch die Wirtschaftspolitik wichtig, mir ist auch die Steuerpolitik wichtig und mir ist auch die Rentenpolitik wichtig. Und da haben wir schon sehr große Unterschiede. Und es ist am Ende, ein großer Unterschied im Menschenbild. Weil meine persönliche Überzeugung ist, dass der Mensch am besten alleine für sich weiß, was am besten ist für ihn, auf welchen Lebensweg er sich begeben möchte. Und ich glaube nicht, dass das der Staat weiß oder dass andere das wissen. Wir müssen nur die Voraussetzungen dafür schaffen. Deswegen ist Bildung auch so wichtig. Aber danach, finde ich, soll doch jeder selber das tun, was für ihn am besten ist und was er sich vorstellt. Und für den einen ist das halt irgendwie sich ein fettes Auto kaufen, für den anderen ist das ein Einfamilienhaus kaufen, für den anderen ist das in Aktien investieren, für den nächsten ist es ein Unternehmen gründen und für den nächsten ist es eine Familie gründen und zu Hause bleiben und sich da den Lebenstraum erfüllen. Und ich kann all das akzeptieren, auch wenn ich vielleicht einen ganz anderen Weg für mein Leben habe. Und das ist was, diese Kombination aus wirtschaftlicher Freiheit und gesellschaftlicher Freiheit, die findet man so nur bei der FDP. Und deswegen bin ich da auch gelandet. Man findet auch Aspekte natürlich davon bei der Union, gerade die wirtschaftliche Freiheit, gesellschaftliche Freiheit auch bei Grünen und SPD, gar keine Frage. Aber wer beides möchte, der muss zur FDP.
Das war jetzt nochmal das liberale Manifest von Ria Schröder zum Schluss, diese eine Stunde absolute Mehrheit. Und jetzt muss ich Sie natürlich noch nach einem Song fragen. Der Tag ist irgendwann gekommen und Sie stehen da mit Ihren Kollegen, Sie stehen mit Johannes Vogel und Konstantin Kuhle, die auch schon hier waren und auch die Aktienrente mitgebracht haben. Sie stehen da und die Aktienrente kommt für Deutschland. Und zwar nicht in Form eines kleinen Generationenkapitals, sondern die Sie da angedacht haben. Welcher Song läuft, wenn Sie das feiern?
Ich glaube, dann Dann würde ich gerne was von Giant Rooks hören. Die mag ich total gerne und sind auch so eine positive Musik, vielleicht sowas wie All We Are oder so.
Giant Rooks, All We Are. Jetzt habe ich gerade abmoderiert wie im Radio, aber wir sind immer noch bei Absolute Mehrheit. Schön, dass Sie da waren, Frau Schröder.
Vielen Dank.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperball im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas.
Xenia.
Alper.
Lenny.
Und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt?
Wobei, eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.